Es tut so gut, so zusammen zu singen, nicht wahr? Ich werde dann so manchmal erinnert an Gemeinden in Westafrika. Und dann passiert das auch schon mal, dass dann die Frauen auf einmal aus den Rängen rauskommen und dann auf einmal so ein bisschen tanzend durch den Saal gehen. Und da habe ich gedacht, ja, die Völker werden kommen und die werden anbeten. Und so sind sie halt in ihrer Art, wie sie das zum Ausdruck bringen. Na gut, wir sind ja nicht so von der Kultur her. Und trotzdem ist das so schön, zusammen Gott zu anbeten. Als ich so mich vorbereitet habe auf den Gemeindetag, der ja ins Wasser gefallen ist, da habe ich so gedacht, Mensch, wir werden alle irgendwie ganz kunterbunt irgendwo verschieden sitzen und muss heute doch feststellen, dass ich euch ungefähr da sehe, wo ich euch erwartet habe. Wir sind tatsächlich solche Gewohnheitsmenschen. Aber ein Gemeindetag, das ist so ein Tag außerhalb der Ordnung und dann hat man andere Begegnungen. Und vielleicht beim Sport und Spiel ist das dann so, dass man dann auch sich nochmal ein bisschen anders kennenlernt, dass die Emotionen rauskommen und es eine richtig schöne Sache ist. Ja, es ist unser Anliegen, Begegnungen zu fördern und unser Wunsch, dass aus diesen Begegnungen sich liebende Freundschaften, Beziehungen, eine liebende Gemeinschaft entsteht. Und als ich so darüber nachgedacht habe, dachte ich, Mensch, welchen Vers lese ich denn dazu? Und irgendwie ja, bin ich auf Römer 15, 5 bis 7 gekommen. Und den möchte ich jetzt einmal vorlesen. Der Gott des Ausharrens und des Trostes, oder man kann hier auch übersetzen, der Gott, der Ausharren und Trost schenkt, aber gebe euch untereinander eines Sinnes zu sein. Christus Jesus gemäß, damit ihr einmütig und mit einem Mund den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus lobt. Darum nehmt einander an, gleich wie auch Christus uns angenommen hat, zur Ehre Gottes. Ja, ein großartiger Text, weil dadurch Gottes Wesen so sehr stark gerade im Leib, in seiner Gemeinde zum Ausdruck gebracht wird, wie wir zusammen sind. Und wenn man sich so diese zwei Verse also anschaut, 5 bis 6, dann sieht man, dass es ein Segensspruch ist. Und für mich und Lina ist das unser Motto für unsere Ehe. Wir haben es damals als unseren Hochzeitsvers ausgesucht und wir haben dann diesen Vers in französischer Sprache bei uns im Wohnzimmer an der Wand hängen, dass wir tagtäglich daran erinnert werden, und zwar nicht hier in Deutschland, sondern in Guinea. Und in diesem Abschnitt geht es aber nicht um Ehe, sondern es geht um Gemeinde. Und hier geht es um eine Gemeinde, die in Rom ist, die aus vielen Völkern besteht, die sich wie es scheint, in mindestens 4 Häusern getroffen haben. Und die waren nicht so wie in Jerusalem, wo es einen großen Tempel gab und die dann hingegangen sind, sondern eher sich doch relativ getrennt getroffen haben. Und da ist dieses große Anliegen, dass sie doch einmütig, dass sie ein Denken haben und mit einem Mund Gott preisen. Das ehrt ihn ganz besonders. Und das ist so der erste Punkt. Gott wünscht sich Einmütigkeit in seiner Familie. Vers 5 ist wie ein Gebet formuliert. Der Gott, der Ausharren und Trost schenkt, aber gebe euch untereinander eines Sinnes zu sein. Das ist ein Wunsch, der aber auch als Gebetsanliegen von niemandem geringeren als Jesus selbst auch gebetet worden ist. Und zwar in Johannes 17, 20 bis 23. Da lesen wir, dass er genau das gleiche Anliegen hatte. Und er sagt da, ab Vers 20, ich bete aber nicht nur für sie, sondern auch für die Menschen, die auf ihr Wort hin an mich glauben werden. Damit sind übrigens wir alle auch gemeint. Ich bete darum, dass sie alle eins sind, sie in uns, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich nun auch ihnen gegeben, damit sie eins sind, so wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir. So sollen sie zur völligen Einheit gelangen, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und dass sie von dir geliebt sind, wie ich von dir geliebt bin. Wir sehen diesen ganz besonderen Wunsch, den Jesus für uns hat. dass wir eins sind. Aber noch viel, viel tiefer geht er hier in Vers 23, dass es eigentlich, dass wir mit der Einheit, die zwischen der Dreieinigkeit besteht, dass wir uns quasi damit verschmelzen, dass wir eins werden, wie er das ja so sagt. Christus in uns und der Vater in Christus. Und so wir zu einer völligen Einheit kommen. Das war Gottes Plan schon vor Gründung der Welt. Und das war auch der Plan, weshalb Jesus auf diese Erde gekommen ist, Mensch geworden ist, gestorben ist, auferstanden ist und den Heiligen Geist in unsere Herzen gelegt hat, damit wir eins sein. Das ist sein Wunsch. Und zwar nicht nur erst dann, wenn wir in der Herrlichkeit bei ihm sein werden, in Ewigkeit, sondern er möchte es schon heute haben. Wie wir es auch in diesem Vers lesen. Und zwar soll die Welt sozusagen von außen auf die Einheit der Gemeinde schauen, unter den Gläubigen und sehen, boah, diese Einheit. Und dann sagt Jesus, dann werden sie erkennen, dass der Vater ihn gesandt hat. Und zweitens, dass die Welt vom Vater geliebt ist. Dieses heilende Eingreifen Gottes, das in der Gemeinde vor allem sichtbar werden wird, das soll anziehend auf Menschen wirken. Und das soll einfach Gott groß machen, verherrlichen. Und deswegen ist diese Einheit, von der Paulus in unserem Text spricht, eine ganz, ganz besondere Sache. Als ich so mit meinem Freund im Dorf saß, dann hat er mir einmal ein richtig großes Kompliment gemacht. Und zwar hat er gesagt, Jakob, wir alle hätten gerne solche respektvolle Kinder wie eure. Sie tun, was ihr wollt, selbst wenn ihr nicht anwesend seid. Einheit. Natürlich haben wir unsere Probleme in unserer Familie auch. Aber das ist, was er wahrgenommen hat. Und das macht anziehend. Und das ist etwas, was Jesus sich schon gewünscht hat, bevor er für uns gestorben ist, dass wir seine Einheit, dass wir das so widerspiegeln und zum Ausdruck bringen. Und wenn man dann so in Apostelgeschichte liest, wie sich so die Gemeinde sich entwickelt hat oder wie sie gewachsen ist in den ersten Versen, dann sehen wir, dass dieses kleine Wörtchen Einmut immer und immer wieder vorkommt, vor allem in den ersten 5 Kapiteln. Schon vor Pfingsten, Kapitel 1, lesen wir davon, dass die Jünger Jesu, eine Gruppe von Frauen und auch die Brüder von Jesus, einmütig beisammen waren. Am Pfingsttag, da lesen wir in Kapitel 2, dass sie alle wieder einmütig versammelt waren. In einem nicht definierten Zeitraum nach Pfingsten wird dann nochmal so eine Zusammenfassung gegeben, wie sie zusammen waren. Und da heißt es dann auch wieder, einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtigen Herzlichkeit geprägt. Diese Einmütigkeit hat Gottes Liebe zur Welt ganz besonders kommuniziert. Und dann wird er ganz so nebenbei dann da erwähnt, und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, so dass die Gemeinde immer größer wurde. Später in Kapitel 4 lesen wir, dass die Gemeinde schon auf 5000 Leute angewachsen war und dass dann die Sadduzäer und Pharisäer sich schon mal Sorgen gemacht haben. Und die haben dann Johannes und Petrus für eine kurze Zeit verhaftet und sie ein bisschen ausgefragt. Und als sie dann wieder zurückkommen, dann steht es auch da wieder geschrieben, dass sie alle miteinander einmütig zu Gott beteten. Einmütig. Immer wieder wird es erwähnt. Dann weiter in Kapitel 5, da heißt es dann auf einer anderen Stelle, dass alle, die an Jesus glaubten, sie trafen sich regelmäßig und einmütig in der Salomo-Halle. Ja, das ist mittlerweile eine Megachurch sozusagen. Also die treffen sich nicht mehr, können sich gar nicht treffen in kleinen Häusern, sondern die sind dann auf dem Vorhof, im Vorhof des Tempels. Und da sind die zusammen. Und zwar einmütig. Und dann heißt es wieder als kurze Nebenbemerkung, die Gemeinde wuchs ständig. Scharen von Männern und Frauen kamen zum Glauben an den Herrn. Ja, 5-mal wird die Gemeinde in Jerusalem als einmütig bezeichnet. Es wird ziemlich liebevoll so erwähnt, fast nebensächlich, dass man es vielleicht gar nicht merkt. Und trotzdem wird es immer wiederholt. Und diese Wiederholungen in der Bibel, die funktionieren wie so ein starkes Ausrufezeichen. Eigentlich wollen wir nicht, dass ihr das verpasst und überseht, sondern diese Einheit, die war besonders zum Ausdruck gekommen und Gott wurde dadurch geehrt. Wir sollen das nicht übersehen. Wenn wir weiter zurück zu unserem Text gehen, da sehen wir das in Vers 6, dass Gott besonders geehrt wird, wenn wir einmütig wie mit einem Mund Jesus, oh Gott, verherrlichen. Ja, wie mit einem Mund. Und ich denke, das haben wir gerade so schön auch wieder auch erlebt, wenn wir zusammen Loblieder singen. Ja, das ist eine der schönsten, leichtesten Arten, wirklich zusammen die gleichen Gedanken im Kopf zu haben und die gleichen Worte zu formulieren. Und das mit Freude, Gott zur Ehre. Ich finde das eine gute Art, den Lobpreis oder die Anbetung Gottes zusammen zu praktizieren und zu üben. Und da möchte ich wirklich nochmal dazu einladen, lasst uns das von Herzen machen. Zusammen, alle zusammen, dies zum Ausdruck bringen. Gemeinsam Gott groß machen. Dabei können wir Gottes Charakter bewundern. Dabei können wir das Evangelium verkünden. Dabei werden wir an Wahrheiten Gottes erinnert und die prägen sich ein und die Gott dann wieder in anderen Zeitpunkten dann in unsere Erinnerung so bringen kann. Leider gibt es so eine Behauptung, die sich überall so ein bisschen breit gemacht hat. Und Leute sagen immer wieder, ja, nirgends wird so viel gelogen wie beim allgemeinen Gesang. Und da möchte ich jetzt ganz stark dagegen halten. Wir haben mehrfach das Gebot in der Bibel, dass wir gemeinsam singen sollen. Ja, jeder ist eingeladen. Und wenn mein Herz noch nicht ganz da ist, dann benutzt Gott das ganz häufig, dass ich meine Gedanken auf den Herrn fixieren kann, dass mein vielleicht auch eine eingeschlafene Leidenschaft in mir wieder neu geweckt wird. Und deswegen möchte ich Mut machen, lasst uns zusammen singen und lasst uns laut singen, von Herzen singen, weil das steckt an. Wir haben jahrelang den Gottesdienst über Livestream so verfolgt und haben dann im Dorf relativ laut gesungen und ich habe mich immer sehr unwohl gefühlt, weil ich doch viel lauter war als der Livestream und man konnte mich in der ganzen Nachbarschaft hören und ich fühle mich nicht so wohl dabei. Es ist so viel einfacher, hier zusammen zu singen, weil wir haben so viele gute Sänger und das ist eine schöne Sache. Und das bringt diese Einmütigkeit so schön zum Ausdruck. Aber diese Einmütigkeit, die ist nicht begrenzt auf Singen, sondern es geht viel tiefer und es geht vor allem darum, nicht, dass wir eins sind irgendwie, sondern dass wir so denken, wie Jesus denkt. Ja, das ist, was er sagt in Vers 5. Der Gott des Ausharrens und Trost, der Ausharren und Trost schenkt, aber gebe euch untereinander eines Sinnes zu sein, Christus Jesus gemäß. Ja, so zu denken, wie Jesus denkt. Darum geht es hier. Und da müssen wir dann vielleicht weiterschauen in Vers 7. Und da sehen wir, dass es Gott besonders Ehre gibt, wenn ich meinen Mitchristen so annehme, wie Christus mich angenommen hat. So wie er mich angenommen hat, so wie er dich angenommen hat, so möchte er, dass wir einander annehmen. Das führt zu diesem einheitlichen Denken. Nun, ich muss sagen, dass ich ein Problem habe, und zwar ein Wahrnehmungsproblem. Ich schaue immer durch meine eigene Brille und ich habe meine ganz eigene Moralskala, wonach ich Menschen so einschätze. Und dieses trennt mich sehr häufig von Menschen. Einfach mal, um ein Beispiel zu geben, also wenn euch den schlimmsten Menschen vorstellt, ne? Dann denke ich so, dass zwischen uns, mir und ihm, ein Unterschied ist, wie zwischen dem Gipfel von Mount Everest und dem Toten Meer. So fühle ich mich. Und sehr egoistisch, ja. Und fühle mich relativ akzeptabel. Das Problem ist aber, dass es nur meine eigene Skala ist. Es ist nicht, was Gott sagt. Und was Gott sagt, da lohnt es sich dann wieder, den Römerbrief zu lesen von Anfang an. Und in den ersten 5 Kapiteln des Römerbriefes, da wird eine Abhandlung geschrieben, wie Jesus uns annimmt. Und vor allem gerade in den ersten 3 Kapiteln sehen wir Gottes Moralskala. In Kapitel 1 listet er so mehr am Ende 21 Sünden auf und fügt dann hinzu, dass die des Todes würdig sind, die so etwas tun. Und wenn ich mir diese Liste anschaue, da schneide ich nicht gut ab. So manches Mal sogar. Das fängt schon an damit, dass ich vielleicht gehässig rede. Oder dass ich prahlerisch und hochmütig bin mit meiner eigenen Moralskala. Ja, oder dass ich meinen Eltern nicht immer den Respekt gegeben habe. Oder dass ich unbelehrbar war. Also es gibt so viele Sachen, wo ich mich da wiedersehe in diesem Text. Und dann bin ich ja gleich so, dass ich da versuche, mich zu verteidigen. So schlecht sieht es dann auch nicht aus, weil ich habe schließlich immerhin das Wort Gottes als meine Richtschnur und so. Und dann schreibt Paulus aber weiter, dass niemand dem Gericht entgehen kann. Und dann in Kapitel 2 weiter sagt er, dass diese Kenntnis vom Gesetz Gottes mich nicht helfen wird im Gericht. Im Gegenteil, es verurteilt mich. Ja? Und genauso wenig hilft es, irgendwie ein Eintrittsritual in eine religiöse Gemeinschaft gemacht zu haben. Also da spricht er über die Beschneidung der Juden. Ja? Das hilft am Ende auch nichts. Und dann sagt er dann in Vers 16, dass Gott die verborgensten Dinge der Menschen richten wird. Und da wird mir Angst. Ja. Und dann kommt Paulus so mehr am Ende zu dem Fazit in Kapitel 3, wo er sagt, da wird jeder Mund gestopft und die ganze Welt sieht sich im Urteil Gottes verfallen. Sie haben die Herrlichkeit Gottes verloren. Dieses Bild, das ich gerade aufgemalt habe zwischen Mount Everest und dem Toten Meer, das ist gewaltig aus unserer Perspektive. Aber wir sind so von Gott getrennt, dass man vielleicht sagen müsste, ja, von der Sonne bis zur Erde. Und alleine, wenn man schon auf dem Mond ist und man vom Mond vielleicht schauen könnte, ich habe es noch nie gemacht, aber man wird keinen großen beeindruckenden Unterschied sehen zwischen Mount Everest und dem Toten Meer. Wir sind getrennt und zwar unüberbrückbar. Das ist so die Moralskala Gottes. Da ist ein Riesenunterschied und Gott hat dann das Unmögliche gemacht, um Versöhnung zu schaffen, indem er selbst Mensch geworden ist. Und er selbst, dieses, was ich verbrochen habe oder was wir verbrochen haben, das hat er bezahlt. Ja, das kommt später in Kapitel 5, wo es heißt, dass er mit, oder auch Kapitel 3, wo er mit seinem Blut diese geforderte Strafe bezahlt hat. Und wir sind jetzt schon versöhnt. Und das ist so eine großartige Sache. Da, wo wir Feinde waren, da hat Jesus diese großartige Erlösung bewirkt. Ja? Und dann sagt er in Kapitel 2 auch, das ist 3 jetzt, und zwar sagt er, dass wir durch seine Gnade ohne eigene Leistung vor Gott akzeptabel oder gerecht sind. Und aufgrund des Glaubens, also keine eigene Leistung, werden wir gerecht gesprochen und haben Frieden mit Gott. So hat Christus uns angenommen. Das ist einfach großartig. Und es ist wert, dass wir das singen. Ja? Dir sei Ehre, preis dem Lamm, das für uns starb. Ehrt ihr Völker, den Erlöser, weil sein Blut das Heil für uns erwarb. Haben heute ja gesungen, ja? Diesen Refrain. Er ist es wert, dass wir das singen, dass wir das zum Ausdruck bringen. Und dass wir so denken wie Jesus. Jesus, der war nicht einfach so, dass er gesagt hat, selbstgefällig, ich warte mal, bis ihr auf diesem Niveau seid, wo ich bin. Sondern er hat sich auf den Weg gemacht, um Versöhnung zu schaffen und um diese Einheit zu kreieren. Ja? Und wenn man dann so weiter schaut oder darüber nachdenkt, zeichnen wir dieses vollendete Werk Christi als ehrenvoll aus, indem wir andere Christen wohlwollend aufnehmen, so wie er sie angenommen hat. Und da ist es eine riesengroße Herausforderung. Hat Albert auch schon gesagt vorhin in der Einleitung. Ja, da brauchen wir dieses Durchhaltevermögen, diese Ermutigung, ständig ermutigt zu bleiben, diese Schritte aufeinander zuzugehen. Begegnungen in der Gemeinde zu suchen,
ja, miteinander die Initiative zu ergreifen, dafür zu sorgen, dass es den anderen gut geht, dass er gefördert wird im Glauben. Und ich glaube, da können wir wirklich vieles, auch vom Geist getrieben, auch unternehmen. Und deswegen ist dieser Segensspruch, der ist für mich irgendwie, ja, der kommt in einem Zusammenhang, wo Paulus kurz davor noch geschrieben hat, über diese kulturellen Spannungen, die es da gab zwischen Juden und Nichtjuden, ja, und wie sie dies überwinden sollen. Und wiederholt in Kapitel 14 und 15 spricht Paulus von dem Tod Christus, von Christus, ja, und er fordert sie wiederholt auf, sich so anzunehmen. Nun, ich möchte heute nicht so sehr darüber sprechen, über kulturelle Spannungen, die uns vielleicht auseinandertreiben. Ich möchte vielleicht ein bisschen auf einer anderen Ebene vielleicht kommen, wo wir alle tagtäglich unseren Kampf haben. Miteinander. Das sind meistens gar nicht Sünden, die uns auseinandertreiben. Manchmal sind es verschiedene Ansichten oder ganz häufig irgendwelche kleine Randthemen, die uns so auseinandertreiben, die zu ganz großen Konflikten werden und dass selbst unser ganzes Leben ins Ungleichgewicht kommt und wir uns nicht mehr finden mit dem Herrn. Auf einmal fühlen wir uns gezogen auf einer Bank und wir sitzen als Zuschauer und wir sind nicht mehr dabei. Nun, wo ich jetzt so darüber rede, möchte ich einfach ein persönliches Zeugnis erzählen, wie es mir ergangen ist. Ich habe viele Konflikte gehabt, auch auf kultureller Ebene, habe ja sehr viel mit multikulturellen Teams gearbeitet. Und meistens lassen die sich auch echt gut regeln, indem man miteinander spricht und das irgendwie geregelt bekommt. Aber es kommen manchmal solche richtig schwerwiegende Sachen. Und das ist mir passiert vor ein paar Jahren. Und es hat mich völlig lahmgelegt. Ich habe ein Riesenproblem gehabt. Zunächst habe ich versucht, in Versöhnungsgesprächen das zu lösen. Aber mit der Zeit musste ich feststellen, dass diese Gespräche keine Lösung irgendwie, ja, mich dahin geführt haben, sondern es hat sich weiterhin zugespitzt. Die andere Person hat sich im Recht gesehen und ich mich auch. Ja. Und da kam der Zeitpunkt, wo ich einfach resigniert eingeknickt bin. Und ich habe mich tief verletzt zurückgezogen. Und ich kam dann, habe ich mit anderen Missionaren getroffen und ich habe mich wie ein Fremdkörper gefühlt, habe mich sehr geschämt. Und ich wusste nicht, wie ich da rauskomme. Nun, ich habe es versucht, meinen Fokus ganz bewusst auf den Herrn zu richten. Ja, diese Gespräche, die bringen gerade nichts, aber ich möchte an dich festhalten, Herr. Ich möchte darum kämpfen, mit dir zusammen zu sein und durch diese Zeit durchzugehen. Aber sehr häufig, vor allem nachts, wenn ich nicht einschlafen konnte, sind Gespräche in meinem Kopf immer wieder neu durch, bin ich diese Gespräche durchgegangen und immer wieder und immer wieder. Und ich merke, irgendwie ist da eine unsichtbare Kette, die mich an jemanden bindet und ich weiterhin in Isolation bleibe. Ich habe gemerkt, dass diese Gedanken mich vergiftet haben. Die haben mich verzweifelt. Und dann habe ich natürlich versucht, immer wieder das Gott abzugeben und habe gedacht, Herr, ich möchte vergeben. Und ich habe es immer wieder ausgesprochen. Und trotzdem kamen diese Gedanken zurück. Und ich war sehr mutlos und verzweifelt. Zusätzlich kam dann auch diese Frage in mir auf, wo das dann heißt, Jakob, kannst du es wirklich sagen, dass dir in Bezug auf den Herrn gut geht, wenn du doch in diesem bestehenden Konflikt mit deinem Bruder lebst? Zumindest in deinem Herzen. Ja? Und ich musste sagen, nein, mir geht es mit dem Herrn nicht gut, wenn ich da in diesem Konflikt so bleibe. Natürlich können wir nicht alle Konflikte lösen, das geht nicht. So viel es an uns liegt, soll man für Frieden nachjagen. Ja? Aber da kamen mir dann die Worte aus Matthäus 5 in Erinnerung. Und in der Bergpredigt, da sagt Jesus etwas, was mich nicht in Ruhe gelassen hat. Und da heißt es, wenn du deine Gabe zum Altar bringst und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar und geh zuvor hin und versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und opfere deine Gabe. Seht ihr, welche Priorität die Versöhnung beim Herrn hat? Ja, Versöhnung geht vor Gottesdienst, vor Performance, vor, ja. Und ich habe dann gedacht, boah, ich brauche echt Hilfe. Und da ich es nicht selber schaffe, brauche ich Hilfe von anderen Leuten. Und Gott hat eine Gemeinde Leute gegeben, eine Gemeinde weltweit, aber auch hier, die mehr Erfahrung haben, Leute aus solchen Situationen rauszubringen. Und das ist etwas wirklich Gott gegeben ist. Gott will einander gebrauchen, um uns da rauszuhelfen. Und ich habe dann mit der Hilfe dieser Personen, habe ich an diesem Wirrwarr, der in meinem Kopf war, erstmal gearbeitet. Das ein bisschen gelöst, ein bisschen sortiert. Sie haben mich ermutigt, diese empfundene Verluste wahrzunehmen. Und dann habe ich das gemacht, was Jeremia macht. Ja, Jeremia, in ganze Klagelieder, da sehen wir, dass er sehr ungefiltert, nicht in Balance, mit Gott auf eine Art und Weise redet, die einfach seine Emotionen zum Ausdruck bringen. Und das durfte ich mit dem Herrn machen. Das ist etwas, was ich immer wieder gemacht habe. Und dann haben diese Leute mich zum Kreuz geführt. Und die haben gezeigt, was Christus am Kreuz für mich getan hat. Er ist nicht nur für meine Sünden gestorben, die jetzt vielleicht in diesem Konflikt da auch irgendwie mitgespielt haben, ja, sondern er ist als Schmerzträger, er hat meine Schmerzen, die ich jetzt gerade empfinde, hat er mit ans Kreuz genommen, damit ich Frieden haben kann. Das hat mir geholfen. Aber nicht nur das. Er hat auch meine verschobene Wahrnehmung, die hat er auch mitgenommen. Er will sie heilen und er will mir eine neue Identität geben als sein geliebtes Kind, dass ich wieder auf meinen Beinen stehen kann vor Leuten und über Gott reden kann. Ja, ihn groß zu machen. Das sind solche Sachen, das hat Christus am Kreuz getan. Und mit dieser Perspektive, mit diesen vier Dingen, ja, dass er für meine Sünde gestorben ist, dass er meine Schmerzen getragen hat, dass er meine verschobene Wahrnehmung heilen will, dass er mir eine neue Identität geben will, diese vier Sachen, bin ich immer wieder zum Kreuz gegangen. Und ich muss euch sagen, es war nicht auf einen Schlag alles weg. Ich muss es wiederholen, aber die Abstände sind größer geworden, wo diese Gedanken mich so beschäftigen. Und ich bin Gott so dankbar für diese Hilfe. Nun, wieso erzähle ich das? Wir haben in unserem heutigen Text darüber gelesen, wie wichtig Gott Einheit ist. Ja? Und ich möchte Mut machen, Versöhnung zu leben, als eine Priorität zu leben in der Gemeinde. Vielleicht bist du ein Konflikt mit jemandem? Und vielleicht kann man diesen Konflikt ganz schnell lösen, indem man einfach Missverständnisse auseinander nimmt und sagt, boah, das habe ich gar nicht so gemeint. Da müssen wir einfach nur einen mutigen, aktiven Schritt machen und man kann das leicht lösen. Andere Male, vielleicht geht es dir so, wie es mir gegangen ist, wo man sich monatelang machtlos fühlt, vergiftete Gedanken hat und weil du einfach wirklich verletzt worden bist, ja, und dich zurückgezogen hast. Vielleicht bist du so isoliert, dass du überhaupt gar nicht mehr weißt, wie komme ich wieder ins aktive Gemeindeleben wieder rein, wegen dieser Sache. Und da möchte ich einfach zusprechen, gib dich mit dieser Situation nicht zufrieden. Such Hilfe. Wir haben gute Leute hier in der Gemeinde, die Erfahrung haben. Ja, wenn es nicht in der Gemeinde ist, dann vielleicht in einer anderen Gemeinde. Such Hilfe von Leuten, die dich begleiten können, die dir helfen können, das zu verarbeiten, das zu sehen. Ja, suche Versöhnung als erstes. Und vielleicht bist du jemand, der sowas gar nicht kennt. Ich habe als Kind immer gedacht, boah, die Erwachsenen, die haben Probleme, kann ich nie nachvollziehen. Und für dich habe ich eine andere Sache. Geh auf andere Menschen zu. Lern sie kennen. Lade sie ein zu dir nach Hause. Hab Gemeinschaft, um diese Einheit weiter zu fördern. Ja, das würden wir heute vielleicht draußen schön gemacht haben können mit dem Spiel und so weiter. Aber lass uns das bewusst zu einer Priorität machen, weil es ist eine Priorität Gottes. Das ist sein Wesen. Er ist eine Einheit und er möchte, dass wir Teil dessen sind. Das ist kein Selbstläufer. Und wir brauchen dafür Ausdauer und Trost. Und deswegen möchte ich einfach zum Abschluss diesen Segen einfach für euch jetzt nochmal vorlesen. Ja? Der Gott des Ausharrens und des Trostes aber gebe euch untereinander eines Sinnes zu sein, Christus Jesus gemäß, damit ihr einmütig mit einem Mund den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus lobt. Darum nehmt einander an, gleich wie auch Christus uns angenommen hat, zur Ehre Gottes. Amen.